jetzt gar nicht gucken.
Danke, Samson. Ja, im ersten Gottesdienst hat er gemeint, dass es mein Alter ist, dass ich schon so viel Erfahrung habe. Und ich habe immer gedacht, ich fühle mich noch nicht so alt. Aber dann habe ich gesagt, na, vielleicht wird es Zeit, dass ich mich doch etwas älter fühle. Aber nein, mein Vater hat immer gesagt, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und so fühle ich mich auch noch immer. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Buch Jesaja, aus dem 60. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Und über diese wirklich großartigen Verse, darüber möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen. Jesaja 60, die Verse 1 bis 3. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Amen. Was ein großartiges Wort. Wir feiern heute Advent. Erster Advent. Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht, nicht? Meine Judy hat vor ein paar Tagen zu mir gesagt, Weihnachten kommt immer zu früh. Soeben war noch Sommer, jetzt ist, da haben wir herrliches Wetter gehabt, wir waren auf Urlaub, ihr sicher auch alle. Und jetzt, Zeiten werden, Tage werden kürzer, es wird früher dunkel, die Sonne scheint weniger und ungefähr 3 Wochen ist ja Heiliger Abend. Es ist interessant, dass gerade in dieser Zeit um Weihnachten herum, auch Zusammenhang mit der Dunkelheit, mit dem Dunkeln, auch unsere Gefühle, unsere Stimmung sehr beeinflusst wird von dem. Also mir geht es zumindest so. Im Sommer, da habe ich kein Problem, um 6 oder vielleicht noch früher aufzustehen, in den Garten zu gehen und zu werkeln. Kein Problem. Jetzt, wenn es um 6 Uhr noch dunkel ist und beim Fenster rausschaue, dann denke ich mir, nein, ich bleibe doch noch lieber im Bett, drehe mich noch mal um und schlafe noch eine Runde. Unsere Stimmung hängt sehr viel ab von unserer Umwelt, dem, was wir erleben. Und Ärzte und Therapeuten, die stellen immer fest, dass es gerade zur Weihnachtszeit sehr viele Menschen gibt, die schwermütig und trübsinnig werden. Aber ich denke, das alleine ist es nicht. Es ist einfach wirklich so, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die uns unser Leben dunkel erscheinen lassen. Das können die Umstände sein, in der die politischen Umstände um uns herum, in der Welt, die Krisen, die Kriege, die Schwierigkeiten, die Katastrophen. Es können auch ganz persönliche Dinge sein. Der Verlust eines geliebten Menschen, irgendein Schlag im Leben, etwas Ungewohntes, etwas, was wir nicht erwartet haben. Und das beeinflusst unser Gefühl. Es kann Traurigkeit sein, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, alles ist möglich. Melancholie nennt man das, diese Stimmung. Melancholie, dieses Wort ist eigentlich ein griechisches Wort und heißt so viel wie schwarze Galle. Warum es schwarze Galle ist, das weiß ich nicht. Aber der Duden definiert dieses Wort Melancholie mit Schwermütigkeit, Schmerz, Traurigkeit oder Nachdenklichkeit, eine geprägte Gemütsstimmung. Man spricht ja auch von den dunklen Stunden im Leben. Die Dunkelheit in uns, wir fürchten uns davor, aber ich denke, es ist eigentlich nicht die Dunkelheit selbst, sondern es ist dieses Ungewisse. Dieses Ungewisse, was sich in der Dunkelheit verbirgen könnte. und das uns bedroht. Und darum geht es auch hier in diesem Vers, diesen schönen Vers, den wir hier miteinander anschauen wollen. Es geht um Dunkelheit und es geht um Licht. In einem Artikel der Deutschen Rheinzeitung habe ich mal gelesen, das ist schon länger her, dass zu Weihnachten die schweren Seiten des Lebens häufig in den Mittelpunkt rücken. Kommt nicht von ungefähr. Weihnachten findet in der dunkelsten Jahreszeit statt. Der Termin liegt in einer Zeit, in der sich die Menschen am stärksten Licht wünschen. Es ist die Zeit der Wintersonnenwende. Weihnachten. Der Text, den wir gelesen haben, stammt von dem Propheten Jesaja. In einer Zeit, als es auch bei den Menschen damals in Jerusalem, oder nicht nur in Jerusalem, sondern auch bei den Israeliten, wo sie auch immer waren, sehr dunkel war. Es war im Jahre 538 ungefähr. Jerusalem, die Stadt, lag in Trümmer. Nebukadnezar hatte die Stadt erobert, hatte die Mauer niedergerissen, hatte den Tempel zerstört, hatte die Geräte aus dem Tempel geplündert und hatte auch viele, vor allem junge Männer und Frauen, verschleppt nach Babylon über eine Entfernung von ein paar tausend Kilometer, und dort lebten sie jetzt in einem Exil. Dort lebten sie im Exil. Das war am Beginn. Aber jetzt, als Jesaja da schrieb, da schienen sich die Machtverhältnisse zu verändern. Babylon war eine Großmacht. Wir würden es heute vergleichen vielleicht mit den USA oder vielleicht auch mit China oder Russland. Eine wirkliche Großmacht, aber sie beherrschte so ungefähr die damals bekannte Welt. Aber plötzlich veränderte es sich etwas. Es kam eine neue Macht. Es kam eine neue Macht. Es waren nicht mehr die Babylonier, sondern es kam die Macht der Perser und der Meder. Und das erschien, diese Großmacht erschien am Horizont. Und jetzt war natürlich eine unglaubliche Stimmung unter den Menschen. Was wird jetzt werden? Was wird dieser mögliche Umbruch in der Weltgeschichte, was wird der für uns bringen? Wie wird es weitergehen? Und ich denke, da ähnelt die Zeit damals sehr, sehr stark mit unserer Zeit heute auch. Auch in unserer Welt, wir hören es immer wieder, die Medien sind voll davon, ist es dunkel geworden. Dunkel aufgrund der politischen Ereignisse rund um uns herum, hier und auch weiter weg. Krieg, alle möglichen von Katastrophen, alle möglichen von sonstigen Dingen, was es auch immer ist. Der Vers 2 in diesen drei Versen beschreibt so ganz deutlich, wie dieses Gefühl ist. Dort heißt es nämlich in Vers 2, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und in dieser so hoffnungslosen und unsicheren Zukunft, in das, was jetzt auf sie zukam, auf diese Menschen damals, ließ Gott durch den Propheten Jesaja diese wunderbaren, gewaltigen Worte ausrufen. Mache dich auf. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Wenn ihr den Text lest, grammatikalisch, fällt euch vielleicht etwas auf, ich weiß es nicht. Ich sage es euch. Ist euch aufgefallen, dass im Text mache dich auf, werde Licht, das Wort Licht klein geschrieben ist und nicht groß? Ist das ein Druckfehler oder hat es einen Grund? Das ist ein Eigenschaftswort, ja, Licht. Das Wort Licht in der Bibel oder im Hebräischen hat eine ganz eigene, ganz andere Bedeutung, hat eine ganz besondere Bedeutung. Es kommt einige Male vor in der Bibel, an einer Stelle ganz besonders, Und dazu müssten wir jetzt etwas zurückblättern in das erste Buch Samuel in Kapitel 14. Ich lasse euch das, das könnt ihr zu Hause vielleicht am Nachmittag machen, dass ihr euch diese Geschichte durchlest. Aber ich erzähle euch nur, was es da geht. Da handelt es sich den Sohn von König Saul, um den Jonathan, den Freund von König David, Jonathan. Jonathan war in einer Kampf mit den Philistern gewesen. Die Schlacht war vorüber, sie hatten gewonnen, aber Jonathan war sehr erschöpft, war müde, war hungrig. Und in diesem Zustand findet er einen Bienenkorb, er findet eine Honigwabe. Und er beginnt aus dieser Honigwabe den Honig zu essen. Und da heißt es dann im ersten Buch Samuel in Kapitel 14, Vers 27, da strahlten seine Augen. Er bekam einen Zuckerboost, wie man so schön sagt. Ja? Ich brauche so einen Zuckerboost von Zeit zu Zeit, deshalb esse ich meistens am Abend so eine Rippe Schokolade, manchmal sind es auch zwei Rippen Schokolade, je nachdem. Und damit steigt mein Serotoninspiegel. Ihr kennt ja das auch alle. Das ist ein Zuckerboost. Und sowas Ähnliches bekam er. Und genau diese Worte bedeuten auch dieses Wort Licht. Das Wort Licht bedeutet im Hebräischen strahlen, ausstrahlen. Die gute Nachricht, die Bibel, die gute Nachricht, übersetzt es interessanterweise viel genauer. Wer eine gute Nachricht hat, der wird dort diesen ersten Vers in Kapitel 60 nämlich sehen. Dort steht nämlich, steh auf Jerusalem, lass dein Gesicht vor Freude strahlen. Lass dein Gesicht vor Freude strahlen. Werde Licht, hat Luther übersetzt. Strahle. In dieser Dunkelheit, die dich umgibt, beginn zu strahlen. Und da fragen wir uns zunächst einmal, was hat es mit dieser Dunkelheit überhaupt an sich? Was ist Dunkelheit? Dunkelheit um uns herum, wir bezeichnen immer die Umstände als dunkel. Aber ich glaube nicht, dass das eigentlich das Richtige ist. Es sind nicht die Umstände, die dunkel sind, sondern diese Dunkelheit ist in uns selbst drinnen. Wir erzeugen sie selbst. Wir lassen uns von den Umständen, wir lassen uns von den Dingen, die uns umgeben, was auch immer es ist, so beengen, dass wir dieses Gefühl haben, es ist dunkel. Und das ist mein erster Punkt auch. Die Dunkelheit, liebe Geschwister, ist in uns selbst. Es ist dunkel in unseren Herzen. Die Umstände erzeugen das. Wir lassen uns von den Umständen unser Herz dunkel machen. Jesaja spricht davon an einer anderen Stelle, dass das Volk im Finstern wandelt. Sie leben in der Dunkelheit. Was auch immer das bedeutet, sie kommen nicht heraus aus dieser Dunkelheit. Sie finden kein Licht. Heute erzeugen wir ja Unmengen an künstlichem Licht und hoffen damit, unsere Bedürfnisse nach Licht zu stillen. Dieses Licht, das wir so sehr brauchen. Wenn man die Weihnachtsbeleuchtung heute ansieht, in den Städten, in den Straßen der Städte, in den letzten Jahren, die haben gewaltig zugenommen. So gewaltig zugenommen, dass man inzwischen ja sogar diesen Ausdruck Lichtverschmutzung schon kennt. Lichtverschmutzung, das heißt, es gibt so viel Licht, dass es keine natürliche Dunkelheit mehr oder kaum mehr natürliche Dunkelheit gibt. Und die Natur braucht aber diese natürliche Dunkelheit. Tiere und Insekten brauchen diese Dunkelheit. Aber es gibt nicht mehr. Und doch dieses Licht, das wir erzeugen, dieses Licht, das wir produzieren, das verändert nicht unsere Dunkelheit in unseren Herzen. Wir können so viele Lichter anzünden, wir können so viele Kerzen anzünden, wie wir können. Wir können den Kachelofen oder unseren offenen Kamin voll leuchten lassen. Für kurze Zeit vielleicht, aber es hilft uns nicht. Auch ein Glas Punsch beim Weihnachtsstand hilft uns nicht, um diese Dunkelheit zu vertreiben. Das ist es nicht. Seht ihr, weil der Grund ein Grund ist, der in uns drinnen ist. Es hilft auch nicht zum Beispiel, weil der Motor meines Autos nicht anspringt, herzugehen und außen das Auto zu polieren und zum Glänzen zu bringen. Das Problem liegt innen drinnen. Es hilft auch nicht, einen Rostfleck irgendwo damit zum Verschwinden zu bringen, indem ich mit einer Spraykanne irgendeine Farbe drüber spritze. Ja, vielleicht verschwindet er für kurze Zeit, aber der Rost ist noch immer unten drunter. Und auch die Dunkelheit ist in uns drin und verschwindet nicht. Sie ist in unseren Herzen. Und diese Niedergeschlagenheit, diese Traurigkeit, sie ist eigentlich, sie geht nicht weg. Und Gott sagt aber trotzdem, mach dich auf, mach dich auf. Das ist wie ein Weckruf. Ich habe zu Hause einen Wecker, das ist nichts Besonderes, weil jeder von euch hat auch wahrscheinlich einen Wecker auf seinem Nachttisch beim Bett stehen. Aber der Wecker hat die Aufgabe, uns aufzuwecken. Und hier ist es Gott, der uns aufweckt, der sagt, wirf diese Decke, die über dich liegt, über dein Herz ist, diese dunkle Decke, wirf sie weg, steh auf, lass dich von der Dunkelheit nicht unterkriegen. Bleib nicht am Boden deiner Traurigkeit, deiner Verzweiflung und Angst liegen. Es gibt einen Weg heraus aus dieser Dunkelheit. Es ist interessant, wie oft in der Bibel von Gott diesen Weckruf, dieses Steh auf, verwendet. Vielleicht nur ein Beispiel, damit wir sehen, wo das vorkommt. Das ist mit dem Propheten Elia. Der Prophet Elia, dieser große Prophet Elia, der hatte sogar eben einen gewaltigen Sieg errungen über die Baalspriester. Er hatte die Baalspriester herausgefordert zu einem Wettkampf zwischen welcher Gott nun der bessere Gott ist. Nicht? Und ihr könnt diese Geschichte nachlesen in 1. Könige Kapitel 18. Eine gewaltige Geschichte mit den Baalspriestern, wie sie versuchen, ihren Gott dazu bringen, einen Haufen Holz zu entzünden. Und passiert natürlich nichts. Und der Elia, als er dann drankommt, sagt, schüttet doch viel Wasser drauf auf diesen Holzstoß. Übergießt ihn, macht ihn ganz nass. Und dann betet er und plötzlich explodiert dieser Holzstoß. Er gewinnt, er hat einen gewaltigen Sieg errungen. Und im selben Augenblick wird dieser Mann so depressiv. Plötzlich wird er depressiv und hat Angst. Er fühlt sich bedroht von der Königin, die ihn bedroht, dass sie ihn umbringen lassen will. Isabel, genau, von der Isabel. Ja, fühlt er sich bedroht. Und was macht er? Er verkriecht sich in der Wüste, in der Steppe, unter einem Wacholderbusch und sagt, ich will sterben. Das hat keinen Sinn. Ich bin für nichts. Ich will nicht mehr leben. Und zweimal schickt Gott ihm einen Engel. Der Engel beim ersten Mal bringt ihm etwas zu essen und sagt, iss. Er isst auch wirklich, aber er legt sich wieder hin, heißt es, und er schläft wieder. Er will nur mehr schlafen. Ein Zeichen von Depression, nicht? Depressive Menschen, die schlafen, die wollen nichts mehr von der Welt wissen. Die wollen abschotten. Beim zweiten Mal sagt der Engel noch etwas mehr. Er sagt, iss, also steh auf und iss, denn es liegt ein weiter Weg vor dir. Es liegt noch etwas vor dir, ein gewaltiger Weg liegt vor dir, Elia. Bleib nicht am Boden. Und das Großartige ist, es heißt dann, Elia aß, stand auf und ging 40 Tage lang und Nächte lang, bis er an den Berg Horeb kam. Durch die Kraft, die ihm hier dieser Engel gegeben hatte. Es gibt noch mehrere Geschichten, aber Gott ruft uns zu, mach dich auf, lass dich nicht unterkriegen. Das Leben hat noch viel mehr zu bieten. Es liegt noch ein weiter Weg vor dir. Übrigens, dieser Vers von Elia: Steh auf und geh, es liegt ein weiter Weg vor dir, hat für mich und auch für die Judy, für uns in unserem Leben eine gewaltige Bedeutung gewonnen. Es hat, als wir selbst in einer schwierigen Situation waren, auch in einer Orientierungslosigkeit, wo wir nicht wussten, wie es weitergehen wird, hat uns dieser Vers so getroffen, dass er unser Leben in ganz neue Bahnen gelenkt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Mache dich auf, werde Licht. In der Bedeutung dieser Worte, da liegt ein Handeln. Da liegt etwas wie sich aufmachen, sich bereit machen, sich öffnen. Sich öffnen für einen neuen Blick, für eine neue Perspektive. Nicht in der Dunkelheit bleiben, sondern sich aufmachen und schauen, was liegt eigentlich vor mir? Was ist für mich vorbereitet? Und das ist der zweite Punkt. Das erste ist, die Dunkelheit ist in uns selbst. Die Dunkelheit liegt in unserem Herzen. Sie hat nichts mit den Dingen zu tun. Auch wenn diese Dinge, allen diese Gründe, die uns diese Dunkelheit erschaffen, verschwinden würden, würde sie trotzdem da bleiben. Es würden wieder neue kommen. So ist es. Aber sich aufmachen und Licht werden bedeutet, auf etwas Bestimmtes, auf etwas Bestimmtes, auf etwas, was wir erwarten, etwas Großartiges, das kommen wird, zugehen. Mit anderen Worten, Hoffnung. Eine neue Hoffnung zu bekommen. Eine Hoffnung, die uns aufhebt. Für die Israeliten war in ihrer Situation, als sie als Gefangene noch, also als im Exil in Babylon waren, dieses Licht sehr weit weg. Sie wussten von diesem Licht, weil Jesaja ihnen schon viel früher einmal sagte, nämlich ganz am Anfang des Buches Jesaja, da sagt, die im Finstern wandeln, sie sehen ein großes Licht. Wir kennen also diesen Weihnachtsvers, nicht? Sie sehen ein großes Licht. Aber dieses Licht war noch weit weg von ihnen. Sie wussten noch nicht, wer und was mit diesem Licht wirklich gemeint ist am Ende. Es ist der Apostel Petrus, der in seinem Brief uns eine Erklärung gibt, nämlich er sagt, nach diesem Licht, nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht. Sie haben dann auch gesucht. Sie haben gewusst, dass es dieses Licht geben wird einmal. Auf welche Zeit und unter welchen Umständen dieses Licht aber hindeutet, das wussten sie nicht. Und sie mussten auch einige Jahrhunderte, ja 500 Jahre, 505 Jahrhunderte eigentlich warten, ehe in Jerusalem eines Tages ein Mann aufstand und sagte, ich bin das Licht des Lebens. Ich bin das Licht des Lebens. Jesus stand in Jerusalem und verkündigte den Leuten und sagt, dieses Licht, auf das Jesaja schon hingewiesen hat, ich bin es, ich stehe vor euch. Jesus ist das Licht. Jesus ist das Licht, das ist so wichtig. Jesus sagte nicht, ich habe euch das Licht gebracht, ich bringe euch das Licht. Nein, 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 dann wäre er nur ein Überbringer gewesen vom Licht. Er sagte auch nicht, ich mache alles hell. Ja, dann wäre auch nur ein Medium gewesen. Nein, Jesus sagt, ich bin es. Ich bin das Licht. Und das ist so wichtig, nämlich zu wissen, dass es neben Jesus kein anderes Licht in dieser Welt gibt, das unsere Dunkelheit wirklich vertreiben kann. Amen? Amen! Ein lautes Amen würde ich erwarten. Jesus ist allein dieses Licht, das uns Licht in unsere dunklen Herzen bringen kann. Wenn wir suchen, wir werden kein anderes Licht finden. Ohne Christus bleibt es dunkel in der Welt und dunkel in unseren Herzen. Wenn wir das Kapitel vor Kapitel 60, also das Kapitel 59, wir müssten ja den ganzen Zusammenhang von diesen drei Versen lesen, aber wenn wir das Kapitel davor uns anschauen, da stehen in den Versen 9 bis 11 eine großartige Beschreibung von dem Zustand von Menschen, die etwas suchen und es nicht finden. Kapitel 59 von Vers 9, zweiten Teil von Vers 9 an. Wir harren auf Licht, siehe, so ist finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tasten an der Wand lang wie die Blinden und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben. Ein schöner Ausdruck, finde ich. Gurren wie die Tauben. Wisst ihr, was ich da denken muss? Wenn Leute zum Beispiel sagen, furchtbar, wie es in der Welt momentan zugeht. Diese furchtbaren Kriege, diese furchtbare, alles wird so viel teurer. Wie wird es mit dem Leben weitergehen? Das ist so ein Gurren. Gurren wie die Tauben oder brummen wie die Bären. Wir brummen wie die Bären und gurren wie die Tauben, denn wir harren auf Recht, so ist es nicht da. Auf Heil, so ist es ferne von uns. Und wir spüren darin dieses so vergebliche Suchen nach Helligkeit und nach Licht. Und sie finden es nicht. Der deutsche Liedermacher Manfred Siebald, vielleicht kennen einige diesen Namen, er hat viele Lieder geschrieben, in einem seiner Lieder, das ist schon ein altes Lied, aber Samson hat heute gesagt, ich gehöre zur älteren Generation, ich bin so der Vatertyp, hat er gemeint. Zu meiner Zeit haben wir dieses Lied sehr oft gesungen. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Kennt jemand das Lied? Sam, ja, also ein großartiges Lied. Es geht natürlich noch weiter. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm geht es ins Licht. Ich würde sagen, es geht ohne Jesus in die Dunkelheit, doch mit ihm gehen wir ins Licht. Mit ihm gehen wir ins Licht. Wie kommen wir jetzt aber zu diesem Lichtsein, wie es Jesaja hier sagt? Wie werden wir Licht? Er ist das Licht und wie werden wir es? Jesus sagt es uns in Kapitel 8 im Johannesevangelium, Vers 12, wo er ausruft, ich bin das Licht der Welt. Und dann fügt er hinzu, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, der wird dieses Licht auch haben, das ich habe, das ich bin. Mit anderen Worten, was bedeutet Jesus nachfolgen? Es bedeutet, Jesus in uns aufzunehmen. Jesus in uns. Ihn den zentralsten Platz in meinem Leben, in unserem Leben zu geben. Den Mittelpunkt, er soll zum Mittelpunkt meines ganzen Wesens, meines Denkens, meines Handelns werden. Das heißt Jesus nachfolgen. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Das ist die wichtigste Entscheidung, die jeder Mensch in seinem Leben treffen kann. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann wird es in deinem Herzen, dann wird es in uns heller werden. Auch wenn es noch immer dunkel um uns eigentlich herum ist, wenn noch immer wir weinen, weil wir jemanden verloren haben, weil wir das haben. Aber wenn wir dann Jesus auf Jesus sehen, dann sollte eigentlich diese Helligkeit in uns kommen. Es sollte hell werden. In manchen Bibelübersetzungen, und vielleicht habt ihr so eine Bibelübersetzung vor euch, da wird dieser erste Vers, mache dich auf, werde Licht, etwas anders übersetzt. Nein, der erste Satz nicht, aber der zweite dann. Dort heißt es nämlich, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, heißt es dort. Also nicht, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, Zukunft, sondern denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir schon aufgegangen. Wer hat jetzt recht? Welche Übersetzung ist jetzt die richtige? Nun, die Antwort ist beide. Denn es ist diese Eigenart der hebräischen Sprache. Und dazu muss man Hebräisch natürlich ein bisschen verstehen von dem, was das hebräische Denken betrifft. Im hebräischen Denken kann etwas erst in der Zukunft sein und trotzdem ist es bereits fertig da. Es ist bereits fertig. Man kann etwas sehen, man kann etwas haben, was eigentlich erst vor uns liegt. Ich will es mit einem Beispiel versuchen zu erklären. Neben unserem Haus momentan ist eine riesige Baustelle. Der frühere Besitzer hat das Haus verkauft. Das ist ein junges Ehepaar, die dieses Haus jetzt umbaut, alles macht. Die vergangenen 10 Tage oder vergangene Woche ist der Caterpillar gefahren, der Bagger gefahren. Der hat riesige Löcher rundherum ums Haus gegraben, weil sie eine Erdwärmeheizung machen wollten. Tiefe Löcher, riesige Berge an Erde liegen herum. Sogar auf unserem Grundstück, wir haben ihnen erlaubt, sie dürfen dort auch Erde hinlegen. Und dann hat es geregnet vor ein paar Tagen. Und aus dieser Erde ist Schlamm geworden. Und die Arbeiter haben natürlich versucht, nicht in diesem Schlamm herumzusteigen. Aber der Besitzer des Hauses, den haben wir beobachtet, der ist eines Tages in diesem Schlamm, in dieser Grube gestanden, mit Halbschuhen an, schön angezogen, mitten in diesem Dreck und hat gestrahlt. Und wir haben uns gefragt, warum strahlt der Mann? Und wir haben gesagt, der strahlt, weil er im Gedanken bereits sieht, wie alles aussehen wird, wenn es fertig ist. Er war bereits so weit in seinen Gedanken voraus. Er hat bereits gesehen, was da sein wird. Und wenn es hier heißt, die Herrlichkeit Gottes ist bereits über uns aufgegangen, dann heißt es, dass wir vielleicht diese Herrlichkeit noch nicht sehen, aber sie ist schon da. Sie ist schon da. Gott hat bereits für uns so viel in unserem Leben geplant und gemacht, dass wir davon ausgehen können, die Herrlichkeit ist schon da. Noch sind wir vielleicht traurig, noch sind wir vielleicht stecken wir noch wie dieser Mann im Dreck. Aber wir schauen nicht auf den Dreck, sondern wir schauen auf die Herrlichkeit, auf das, was einmal kommen wird. Es ist wie bei einem kleinen Kind, das nachts aufwacht, weil es so dunkel ist und das Kind fürchtet sich vor der Dunkelheit und die Kleine fängt an zu weinen. Und dann kommt die Mutter. Und die Mutter kommt zu der Kleinen und sagt, hab keine Angst. Die Mama ist hier und bald kommt der Morgen und der Morgen bringt wieder ganz neues Licht. Der Morgen kommt bestimmt und es kommt neues Licht. Ilse, du hast irgendwas am Herzen, sag es uns.
Die ganze Zeit ein. Wir sitzen im Dunkeln und Gott sagt, mein Licht scheint, sieh endlich die Jalousien
hoch. Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Das werden wir bei der Gemeindestunde, kannst du das einmal vorbringen. Aber was für ein Trost von dieser Mutter ist das, nicht? Wunderbar. Sie sagt, das Licht kommt. Es kommt ganz bestimmt. Und dasselbe ist, was Gott auch zu uns sagt. Alles wird gut werden. Es wird gut werden in deinem Leben. Auch wenn du jetzt noch am Boden bist. Es wird gut werden. Denn Jesus hat diese Dunkelheit bereits beendet. Seht ihr, Jesus hat diese Dunkelheit beendet. Wir haben heute beim Abendmahl gehört, Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen, hat für unsere Sünden bezahlt. Das ist das Evangelium, das ist wahr. Aber, liebe Geschwister, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist nur die eine Seite der Münze und für mich ist es so wichtig, dass es eine zweite Seite gibt, nämlich die Auferstehung. Das Kreuz, der Tod am Kreuz ist eine Seite, aber der Tod, das hätte keinen Sinn gemacht, wenn nicht drei Tage später Jesus aus dem Grab auferstanden wäre und den Tod damit besiegt hatte und gesagt hat, es gibt danach noch etwas. Es geht weiter, die Auferstehung. Die Auferstehung ist dieser Blick für uns nach vorne. Es gibt immer etwas Neues für uns. Es liegt noch etwas vor uns. Es ist nichts am Ende. Wir sind nicht in der Grube drinnen, in diesem Dreck, sondern wir können vorwärts schauen. Es kommt etwas anderes. Nach jeder Dunkelheit kommt mit Sicherheit wieder ein heller Tag. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkelheit die Völker, heißt es hier in Vers 2 im Kapitel 16. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkelheit die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die weltpolitische Lage um uns herum mag finster sein, dass es nicht mehr finsterer geht. Wir brauchen nur die Medien anschauen. Ich mag schon gar nicht mehr, weil es ist jede Titelseite hat, es ist fast dasselbe. Wir mögen selbst vielleicht das Gefühl haben, du magst vielleicht das Gefühl haben, dass du in deinem Leben vor einem schwarzen Loch stehst. Aber sei getrost. Gott hat alles in seiner Hand. Und am Horizont scheint bereits das Licht. Bei dem Volk Israel war es so. Seht ihr, sie warteten auf dieses Licht und es kam dann auch. Allerdings mussten sie lange warten. Am Anfang von Jesaja in Kapitel 9 wird ihnen verheißen, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Klingt gut, aber sie haben 70 Jahre warten müssen darauf. 70 Jahre und dann ist es geschehen. Für uns ist das bereits Geschichte. Wir wissen ganz genau, was damals passiert ist. Es ist so, als ob wir ein Blatt aus Gottes Kalender haben. Wir wissen sogar das genaue Datum. Das ist eines der wenigen Daten, die man in der Geschichte wirklich fixieren kann. 12. Oktober im Jahr 539 vor Christus. Was passierte damals? Der Perserkönig Darius besiegte Babylon. Und mit dem Sieg über Babylon war das babylonische Reich zerbrochen. Ein neues Reich begann, nämlich das Reich der Perser und der Meder. Und dieser Darius, der war nicht nur so ein guter König, sondern Gott verwendete ihn. Gott war es, der eigentlich diesen Mann ansetzte und ihn so weit brachte, dass er per königlichen Edikt den Israeliten erlauben durfte oder erlaubte, wieder zurück nach Jerusalem zu gehen, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen. Großartig. Seht ihr? Und genau das Gleiche ist auch in unserem Leben. Dein Vater im Himmel hat auch die dunklen Tage, in denen du lebst, bereits gesehen und er verspricht, dass in dieser Zeit seine Herrlichkeit über dir, über uns scheinen wird. Wir müssen uns nicht fürchten mehr vor dieser Finsternis, auch nicht bekämpfen, denn in die hinein leuchtet bereits dieses Licht. Gottes Herrlichkeit zu spüren bedeutet, sich in ihm geborgen zu fühlen und beschützt zu fühlen. Es bedeutet, Hoffnung zu haben. Und Hoffnung ist so etwas Wichtiges in unserem Leben. Eine Hoffnung, die auch weit über dieses Leben hinausgeht, Geschwister, und das ist auch so eine wichtige Botschaft. Wir meinen immer, es muss alles in diesem Leben noch so kommen. 70 Jahre war für die eine lange Zeit und viele, die verschleppt wurden, waren nicht mehr am Leben. Es war die nächste Generation, die das dann erleben durfte, dass sie wieder zurück nach Jerusalem durften. Und so ist es auch bei uns. Eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht, blickt in die Zukunft. Einmal, und das ist die großartige Botschaft, einmal am Ende der Zeiten wird Gottes Herrlichkeit sichtbar werden in einer neuen Welt, die er schaffen wird. Halleluja. Komm, komm, komm. Da gehört mehr Reaktion dazu. Wir warten auf, und ich kann es nicht erwarten, dass diese neue Welt kommt. In Offenbarung, und damit sind wir jetzt praktisch durch die ganze Bibel fast durch. Ne? Wir haben mit Samuel angefangen, das tue ich normalerweise nicht, aber heute ist es einmal so. In Offenbarung, im letzten Kapitel, im vorletzten Kapitel, in Kapitel 22, Vers 5, da heißt es, und es wird keine Finsternis mehr geben. Und sie brauchen keine Lampe und kein Sonnenlicht mehr, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was das auch bedeutet, regieren, aber es heißt, wir brauchen dann kein Sonnenlicht mehr, wir brauchen keine Taschenlampe mehr, wir brauchen keine Kerze mehr, wir brauchen keinen Glühwein mehr. Eine gewaltige Zusage. Was bleibt uns zum Schluss? Es bleibt uns eigentlich nur, dass auch wir dieses Wort ernst nehmen sollen. Mach dich auf. Mach dich auf und lass dein Angesicht leuchten. Wenn du gerade in einem tiefen Loch bist, lass dich von der Dunkelheit nicht unterkriegen. Lass dich auch nicht von irgendwelchen Horror-Endzeit-Fake-News. Wisst ihr, wie viel es davon gibt? Die Katastrophen und was ist ich alles und die Welt wird untergehen und so. Lasst uns da nicht verwirren. Nein, Gott hat alles in der Hand, wie es kommen wird. Wir brauchen uns nicht fürchten dafür. Bleib auch nicht am Boden deiner Verzweiflung und deiner Angst liegen. Mach dich auf und werde Licht. Erwarte, dass er bei dir ist, egal wie finster deine Situation im Augenblick auch sein muss. Erwarte, dass seine Herrlichkeit alles zum Guten wenden wird. Ein Gedanke noch zum Schluss. Warum das Ganze, was wir jetzt gesagt haben, warum sollen wir zum Licht werden? Warum sollen wir Licht werden. Warum sollen wir scheinen? Warum sollen wir so, soll es uns gut gehen? Warum? Nur damit es uns gut geht? Nein. Wir müssen den dritten Vers noch lesen. Der ist unglaublich. Das ist ein unglaublicher Vers. Es ist ein, im Englischen sagt man, ein mind-boggling Vers, der uns einfach alles umdreht. In Vers 3 heißt es, und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Ist unser Auftrag nicht, Licht zu sein in dieser Welt? Ja. Seht ihr, dieses Wort Herrlichkeit heißt im Griechischen Doxa. Und Doxa bedeutet so viel wie eine glänzende, strahlende Erscheinung. Wenn Gottes Herrlichkeit über uns erstrahlt, wenn Jesus wirklich in uns ist und dieses Licht ist, sollte man das nicht ansehen? Sollten unsere Gesichter nicht strahlen? Oder sollten wir nicht mehr ausstrahlen? Ich schaue auf die Uhr, es ist schon ein bisschen spät, aber das möchte ich einfach sagen, weil mir das so am Herzen liegt. Wir haben gestern ein Video bekommen von einer lieben Schwester, die, ich glaube, 45 ist, zwei Kinder hat, verheiratet ist, Krebs hat und im Endstadium ihres Krebses liegt. Sie liegt bereits, sie ist bereits in einem Palliativzentrum und hat nur mehr kurze Zeit. Und sie hat ein Video geschickt von sich und von ihrem Mann. Und sie strahlt auf diesem Video. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich wünsche, ich könnte euch dieses Video zeigen. Ich darf es nicht. Aber es ist einfach unglaublich, was diese gläubige Frau in diesem Zustand, in dem sie ist, noch für eine Ausstrahlung hat. Und sie hat so eine Ausstrahlung. Ich weiß noch nicht die genauen Hintergründe, aber ich weiß nur, dass der Bürgermeister von Innsbruck sie und ihren Mann besucht hat und, glaube ich, eingeladen hat, auch zu einem Essen, weil er so beeindruckt ist von dieser Frau. Der Sam hat vorigen Sonntag in seiner Predigt ein Zitat von John Piper gebracht. Ich möchte es noch einmal wiederholen, weil es dazu passt und weil es, ich denke, ein so wichtiges Zitat ist. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn du in ihm zufrieden bist. Wenn du deine Zufriedenheit, dein ganzes Wesen in ihm hast, dann verherrlichst du damit Gott. Das heißt, dass neben den konkreten Segnungen, die wir haben aus diesem Lichtsein, wir auch ein Licht für andere sein können, für die das Licht nicht haben und nicht kennen. Und sie werden sich zu uns hingezogen fühlen, so sagt dieser Text. Das heißt, dein Charisma, deine Ausstrahlung wird wie ein Magnet sein, dass andere kommen und sagen, woher hast du denn das? Ich bin vor zwei Wochen operiert worden, vor fast drei Wochen operiert worden an der Schulter und war in einem Zimmer mit ein paar anderen Männern und wir haben über alles Mögliche geredet, auch über Politik und die Lage. Und plötzlich sagt der eine zu mir, wie kannst du so positiv das alles sehen? Was ist das? Du sagst nicht, dass das alles so schlimm ist. Und es war die Gelegenheit, ihnen zu sagen, weil ich darauf vertraue, dass Gott alles in Ordnung bringen wird. Dass er seine Hand auch in den Geschehnissen von Putin und von Trump und wie diese Leute alle heißen, hat und sie machen kann. Andere werden kommen und Gottes Weisheit, unseren Frieden, den wir haben und auch unsere mentale Stärke sehen, wo sie verwirrt sind und ängstlich sind. Sind wir das? Sind wir das? Sind wir das als Einzelne? Sind wir das als FCG Graz? Sind wir so ein Licht? Ich denke, wir haben da noch einen weiten Weg zu gehen, um an dieses Ziel zu kommen. Und möge Gott uns Gnade geben und uns dabei begleiten. Amen. Aber noch ein Gedanke, der ist ganz wichtig. Der letzte Gedanke noch. Wenn du in dieser kommenden Woche einen Menschen triffst, der auch sagt und darüber sich beklagt, wie finster es in der Welt ist, wie schlimm die Situation ist, wie teuer alles in den Geschäften wird und dass sie nicht wissen, wie es noch weitergehen wird und dass sie anfangen, Lebensmittel und alles Mögliche zu horten, weil man ja nicht weiß, was noch kommen wird, dann schickt dir Gott diesen Menschen. Und dann sag ihm bitte, dass du dieses Licht hast. Und denn er wird dann sagen, woher hast du denn das? Lass uns das als eine Gelegenheit sehen, wie Gott uns solche Menschen in den Weg stellt. Ja? Amen. Ich bete noch und das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Vater, wir danken dir für dieses große Wort, das du uns gibst und sagst, werde Licht. Herr, hilf uns, dass wir in unseren dunklen Gedanken, in unserem Inneren, in unserem Herzen doch das Licht sehen, das du uns bist. Danke, dass du mit Jesus uns dieses Licht gegeben hast, dass er dieses Licht ist, dass er mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung uns gezeigt hat, dass es ein Weiter gibt, ein Weiterkommen gibt, dass es eine Zukunft gibt und dass diese Zukunft am Ende die Ewigkeit, die Herrlichkeit ist, bei der wir dann sein werden in deinem Reich. Hilf uns dabei und hilf uns auch, wenn wir mit anderen Menschen, dass wir anderen Menschen von diesem Licht weitersagen können, es ihnen vorleben können, indem wir sagen, nein, wir sind nicht verunsichert, weil wir wissen, wir haben einen großen, gewaltigen Herrn und Gott. In Jesu Namen. Amen.
Jetzt ist die Zeit im Glauben auch. Halleluja. Und das geht nur, dass wir bist der Vater des Lichts.
Nein, ich bin nicht der